Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Esanum Podcast. Mein Name ist Dr. Markus Mau. Deutschland ist ein Einwanderungsland und mit den Einwanderern finden verschiedenste religiöse und kulturelle Ansätze ihren Weg zu uns. Kultur und Religion auf der anderen Seite sind immer auch Einflussfaktoren für Therapieplanung, Therapieverläufe und nicht zuletzt für die Behandlung schwerstkranker Menschen, zum Beispiel in der Onkologie. Zu diesem wirklich spannenden und wichtigen Thema spreche ich heute mit Joachim Fischer vom Internationalen Bund der Gesellschaft für interdisziplinäre Studien aus Stuttgart. Herr Fischer hatte auch unlängst im Fachmagazin der Urologe einen wirklich sehr interessanten Beitrag zu dieser Thematik geschrieben und dazu möchte ich einfach heute noch ein paar Fragen stellen. Lieber Herr Fischer, onkologische Leitlinien basieren heute in der Regel auf studienbasierten Evidenzen. Die individuellen Patientenfaktoren bleiben da oft noch unberücksichtigt. Inwieweit nehmen jedoch gerade kulturelle und religiöse Faktoren Einfluss auf eine Tumorbehandlung zum Beispiel?
Sie erhöhen oder erniedrigen die Akzeptanz einer Tumorbehandlung. Wenn also religiöse oder kulturelle Bedenken gegen eine bestimmte Therapie vorliegen, die nicht geklärt wird, wird es der Patient nicht akzeptieren und gegebenenfalls die Therapie nicht treu durchführen.
Und dann gibt es ja auch oft die Sprachbarriere, die natürlich primär im Vordergrund steht. Wie löst man denn aus Ihrer Sicht dieses Problem, dass man Menschen aus unterschiedlichen Sprachräumen, zum Beispiel in schweren Krankheitsfällen, medizinisch betreuen muss und soll und kann, wenn da oft bereits grundlegende Verständigung nicht funktioniert?
Ich bin mit meinen Schülern an den berufsbildenden Schulen dabei, ein Übersetzernetzwerk für den Raum Stuttgart aufzubauen, das hier Übersetzungsdienstleistungen anbieten kann.
Und dann haben Sie wahrscheinlich auch Erfahrungen, wie das in anderen Räumen und Bundesländern funktioniert. Also es gibt ja manchmal auch so einen Übersetzerdienst schon, den Ärzte anfordern können, richtig?
Richtig, nur sind diese Übersetzerdienste untereinander schlecht vernetzt und ich habe immer das Problem, dass dann Schüler für ihre Eltern dolmetschen müssen und dann nicht in die Schule kommen.
Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch Interessenskonflikte, wenn ich für ein Familienmitglied übersetzen soll.
Eben.
Ja. Und ein anderes Problem, was Sie ja auch in Ihrem Artikel beschrieben haben, ist, dass die Begriffe Religion und Kultur bei uns im Sprachgebrauch ja oft gehörig durcheinander kommen und fälschlicherweise als Synonyme verwendet werden. Können Sie da eventuell für die Hörer und Hörerinnen da mal eine nötige Trennung ziehen?
Religionen sind schriftlich formuliert und damit nachvollziehbar. Kultur ist sehr viel diffuser und damit schlecht dokumentiert.
Und inwieweit beeinflussen da bestimmte Religionen und Kulturansätze die Behandlung, zum Beispiel in der Tumormedizin?
Nun, wenn Sie einen sunnitischen Muslim haben, der ein alkoholbasiertes Medikament bekommt, wird er unter Umständen die Behandlung nicht fortsetzen oder abbrechen, wenn er hört, hier ist Alkohol drin. Oder Schweinebestandteile. Oder wenn Sie einen byzantinischen Christen haben, dann kann es sein, dass er sagt, ich lehne Palliativmedizin ab, ich möchte lieber ein Kreuzträger, wie der Fachausdruck lautet, werden, um dafür ein besseres Leben im Himmel zu haben.
Nun, was ich auch ganz spannend fand in dem Zusammenhang mit Religionen und Kulturen, Sie sprechen ja in Ihrem Artikel auch von dem sogenannten sexuellen Neutrum. Was ist darunter eigentlich zu verstehen und weshalb ist das für die Behandlung von Patientinnen aus anderen Religions- und Kulturkreisen so immens wichtig?
Hier muss ich etwas weiter ausholen. Es hat sich im europäischen, lateinischen Raum durchgesetzt Plato mit einer Gleichberechtigung der Geschlechter. Im übrigen Gebiet Europas hat sich eher Aristoteles mit seiner strikten Trennung der Geschlechter durchgesetzt. Deshalb haben die Byzantiner, die sämtliche islamischen Religionen, aber auch inzwischen kleinere Religionen wie die Esiden, eine strikte Trennung der Geschlechter. Deshalb sollte in diesen Religionen immer ein Patient vom gleichgeschlechtlichen Arzt behandelt werden. Das ist in der Praxis natürlich gar nicht möglich. Also muss sich der Arzt als ein Halbgott ausweisen, der über diesen Geschlechtergrenzen steht. Dann ist das auch in einer strikten Geschlechtertrennung möglich. die Geschlechtergrenzen zu überwinden.
Und wie macht der Arzt das? Also ist dafür der weiße Kittel für den Halbgott in Weiß ausreichend oder wie muss man da vorgehen? Was muss man sich darunter vorstellen?
Die Ärztin oder der Arzt brauchen den weißen Kittel, sie brauchen die dicke goldene Uhr, sie brauchen die Titel, damit sie mit diesen Titeln beweisen, wir stehen über den Geschlechtergrenzen. Also es reicht nicht der hippokratische Eid, der ja sagt, dass er sich aller Unzucht enthalten wird, sondern er muss tatsächlich belegen, dass er diese Geschlechtergrenzen gar nicht beachten muss.
Und Sie sagten ja eben schon mal in einer Ihrer Antworten, sprachen Sie das Problem der Palliativmedizin an. Nun gibt es ja da verschiedene Stichworte Krankheit und Tod, dieses Wechselspiel, dann Palliativmedizin. Was ist zu diesem Thema mit Blick auf die weit verbreiteten Weltreligionen im Klinikalltag zu beachten oder einfach anders gefragt, was ist wann eigentlich erlaubt?
Also, es ist für die Das Christentum koptisch und aramäisch ist alles erlaubt. Im byzantinischen alles, was Schmerzen lindert, im byzantinischen Christentum sind keine palliativen Mittel erlaubt, streng genommen. Die lehnen das ab. Also Russen, Griechen, Rumänen, Serben, die lehnen diese Mittel tatsächlich ab, kirchenamtlich offiziell. Das Judentum, das den Grundsatz die Seele retten hat, erlaubt alle palliativen Mittel. Im schiitischen Islam sind Betäubungsmittel nur als Narkotikum erlaubt, aber in der Palliativmedizin ist es schwierig, auch weil der schiitische Islam nicht einig ist. Im sunnitischen Islam ist es kurativ sind alle Narkotika erlaubt, auch Opiate, die sonst verboten sind. Palliativ findet noch eine Diskussion statt, da ist noch nicht abgeschlossen, was eigentlich erwünscht wird von den Religionen.
Nun kann ich mir vorstellen, dass das für den Arzt in der Klinik recht schwierig ist, festzustellen, was er denn nun darf und was nicht. Wie merkt der Arzt denn? Also die Verweigerung natürlich steht an erster Linie, aber gibt es da auch andere Äußerungen dieser Patienten, dass sie etwas nicht möchten oder lassen sie dann auch Dinge einfach geschehen? Wie muss man sich das so im Alltag vorstellen? Also an welchen Grenzen endet man dann letzten Endes?
Also man endet an den Grenzen eines Klinikbetriebs, der diese seelsorgerlichen Probleme gar nicht beachtet. Da sind wir in Deutschland, wo sich diese ganze klinische Seelsorge erst noch ausbreitet, die längst in den USA schon fachliche Standards hat. Sind wir in Deutschland tatsächlich noch hinterher. Die klinische Seelsorgeausbildung gibt es in Deutschland, da wissen die Klinikseelsorger auch Bescheid und können gegebenenfalls Fachleute ranziehen. Sonst gibt es leider viele Kliniken, wo einfach das, ja, dieses Spirituelle nur als Gedöns wahrgenommen wird, mit allen Problemen, die sich dann aus Therapieverweigerungen daraus ergeben. Grundsätzlich kann man sagen, dass Männer anders Trauer verarbeiten und existenzielle Fragen als Frauen. Und grundsätzlich sind sehr religiöse Menschen auch eher bereit, ihre religiösen Vorbehalte zu äußern. Die weniger religiösen ist das eher diffus und das macht es so schwierig.
Und jetzt haben wir ja auch gesehen, dass das durchaus Probleme bereiten kann, Religion und auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, dass Kultur und Religion in der Krankheitsverarbeitung und Krankheitsverlauf sozusagen sich positiv auswirken?
Unbedingt, weil jede Krankheit, jede Religion bietet, beschäftigt sich mit Kontingenzerfahrungen und dazu gehören ja Krankheit und Tod unbedingt dazu. Mhm. Hier hat jede Religion ihre eigenen Bilder, ihre eigenen Vorgänge, die sind teilweise auch kann man, wenn man sich auskennt, da auch aus der einen oder anderen Religion das übernehmen. Also ich habe durchaus auch schon todkranke Muslime als Seelsorger betreut und das wurde als sehr angenehm empfunden. Dann habe ich es eben in Absprache mit dem zuständigen Imam gemacht. Also man kann die Bilder des Kampfes für Phasen, in denen es auf Therapietreue ankommt, in allen Religionen aktivieren. Die gibt es christlich-jüdischen Kontext in den Psalmen zum Beispiel, die gibt es im Islam in der Lehre vom großen Dschihad, also vom alltäglichen Kampf gegen das Böse. die Ergebung in Gott, wenn man eben gar nichts mehr machen kann, ist palliativ ja das Ziel jeder Religion. Also sollte hier kein Arzt da irgendwie dagegen, gegen die Religion arbeiten, weil die da ein wichtiges Hilfsmittel ist. Mhm. Und natürlich gibt die Religion einem auch Mittel, erstmal den Schock nach der Nachricht, wenn man hat eine potenziell tödliche Krankheit, dass man damit umgehen kann. Auch da bietet die Religion Strukturhilfen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Funktion überhaupt von Religion. Sie strukturiert dieses Erleben, was einen sonst zu sehr bedrängen würde.
Mhm. Ja, dann danke ich Ihnen für dieses wirklich interessante Interview und für die Einblicke in die Welt aus Kultur und Religion und wie das letzten Endes auch unsere Therapieansätze beeinflussen kann. Vielen Dank.
Gerne, Herr Mauch.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei, haben ein bisschen dazugelernt für Ihren Praxisalltag und ich freue mich, Sie auch beim nächsten Mal wieder bei Ihrem Esanum-Podcast begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bis bald, Ihr Dr. Markus Mauch.